Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn, Folge 65. Heute mit Michael, den alle aber unter Ed viel besser kennen, Brähne, der sich gleich wie alle Gäste selber vorstellen wird. Aber zuerst sage ich, wie in jeder Folge, hin zum Autozentrum Hagelauer. Denn wer unseren Podcast jetzt bald 5 Jahre unterstützt, der hat eure Unterstützung verdient. Fahrräder gibt's da auch. Ah, jetzt haben wir, aber das können wir doch laufen lassen. Passiert. Nee, also mach's schon aus.
Dein Podcast.
Ja, das ist mein Podcast. Mach den Heizlüfter aus. Wir haben den Raum ein wenig warm gemacht vor dem Gespräch. Und nichtsdestotrotz habe ich Hallo gesagt und sage jetzt auch nochmal, Michael Ed Brähne ist da. Ihr alle sollt zum Autozentrum Hagelauer Autos kaufen, reparieren lassen oder Fahrräder leasen und reparieren lassen. Seit 5 Jahren unser Unterstützer. Folge 65 heute und jetzt, Ed, stell dich wie jeder Gast kurz selber vor. Wer bist du, was machst du? Und dann unterhalten wir uns ein bisschen weiter über dich. Herzlich willkommen.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Michael Brähne. Viele kennen mich ja unter Ed in diesem Musik- und Club-Kosmos. Ich bin Inhaber des Mobilats, einem Musikclub in Heilbronn und inzwischen ehemaliger Labelbetreiber aus Heilbronn.
Und wer nennt dich Michael?
Wer nennt mich noch Michael? Manchmal meine Eltern und alle seriösen Kontakte, die man so hat in der Schule, Eltern von den Kindern. Mhm. Also ich stelle mich außerhalb des Club und Musikkosmos doch als Michael vor inzwischen, aber erst seit ein paar Jahren.
Okay. Wie und wo bist du aufgewachsen? Du bist Neckarsulmer, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, aber vielleicht liege ich da auch falsch.
Ja, also ich bin aus dem Landkreis, das ist richtig, im Landkreis geboren, im Landkreis aufgewachsen.
Plattenwald oder Brackenheim?
Plattenwald. Und quasi um den Plattenwald herum bin ich dann auch aufgewachsen. Also ich war viele Jahre, meine Kindheit bis zur frühesten Jugend in Neckarsulm-Dahlenfeld. Mhm. Kleines Dorf, wer es kennt. Dann sind wir nach Kochendorf gezogen, nach Bad Friedrichshain-Kochendorf. Und zur Schule bin ich in Neckarsulm gegangen. Aber aufgehalten habe ich mich viel auch in Ammerbach, da war ich am Anfang auf der Grundschule. Genau, also aus der Ecke im Landkreis komme ich.
Mhm. Also könnte man sagen, vielleicht so die Kindheit eher so im ländlichen Bereich ausgekostet und erlebt und irgendwann dann in den Jugendtagen über Neckarsulm nach Heilbronn gekommen und die Musik wahrscheinlich auch.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich bin auf jeden Fall auf dem Dorf aufgewachsen. Mhm. Bis ich 11 war, dann nach Kochendorf, trotzdem irgendwo noch, also ist irgendwo alles ländlich hier bei uns. aber da auch schon mit der Musik in Berührung gekommen. Also ich bin quasi auf dem Dorf Musik sozialisiert worden, beziehungsweise Hip-Hop sozialisiert. Und dann später eben dann nach Heilbronn gekommen, genau.
Und von wem, wie kamst du zum Hip-Hop? Wer hat dich da rangeführt oder zufällig das erste Mal in Yo MTV Raps reingesäppt oder was damals die Sendung war, ich weiß nicht. Kennst du noch?
Ja, auf jeden Fall.
Was für ein Jahrgang bist du?
79.
Ah ja, okay.
Ja.
Das ist immer fast gleich.
Ja. Ich bin Musik sozialisiert worden über die ARD. Es gab früher eine Musiksendung Formel 1. Und wir hatten damals nur drei Fernsehsender. Meine Eltern war das auch irgendwie nicht wichtig, da mehr zu haben. Und ich habe samstags immer Formel 1 geguckt. Und
kam aber nicht das Jahr durchgängig. Da gab es immer auch wieder Pausen. Ich habe es so sehr unregelmäßig irgendwie im Kopf, dass das kam.
Ja, also ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann ich es für mich entdeckt habe, aber es, also auf jeden Fall mit 11, vielleicht schon vorher, das weiß ich nicht mehr, aber ich war auf jeden Fall 11, weil da habe ich zum ersten Mal, da gab es dann Musikvideos, das erste Mal dann im Fernsehen zu der Zeit, oder zumindest in meinem Fernsehen, und da habe ich MC Hammer gesehen und Vanilla Ice und das hat mich sofort gecatcht. Also ich hatte da bis dahin, wie gesagt, wenn man auf dem Dorf aufwächst, da hört die Dorfjugend, trägt Metal-Kutte und hört Metallica und AC/DC. Und ich hatte da eigentlich keine Bezugspunkte zu irgendwelchen Leuten, die was mit Hip-Hop im weitesten Sinne zu tun haben. Das gab es ja in Deutschland jetzt da, zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich.
Hattest du mit deinen Eltern Hitparade gucken müssen, dürfen, können?
Nee.
Weil also da erinnere ich mich noch dran, also sogar an Dieter Thomas Heck und dann kam, glaube ich, Viktor Worms und dann
ja,
also Hübner oder sowas, ich weiß es nicht.
Also bei meinen Eltern lief immer...
Ich war ganz früh als Grundschulkind oder spätes Kindergartenkind, war ich deshalb Roland Kaiser.
Nee, ich glaube... Also bei meiner Mutter lief immer SWR 1 und da war das so ein bisschen gemischtes Musikprogramm. Mhm. Manchmal durfte ich auch SWR 3 reinmachen. Mein Vater hat dann schon eher US-Rock gehört, Rolling Stones und was, solche Sachen. Dire Straits war immer ein großes Thema bei ihm. Das war so die Musik meiner Eltern, meines Vaters. Das war dann schon so ein bisschen Bruch, als ich dann anfing quasi dieses, das war ja jetzt kein richtiger Rap-Sound, MC Hammer, aber trotzdem, als ich das für mich einfach so entdeckt habe. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich dann meine Eltern beauftragt habe, mir die Musikkassette von MC Hammer zu besorgen oder Vanilla Ice, als sie nach Heilbronn gegangen sind zum Einkaufen samstags. War dann schon ausverkauft im, glaube ich, Telekomet hieß der Laden damals. Ne? Genau, und das war so mein Einstieg. Und da gab es noch ein bisschen Roxette und so andere Sachen dann und John Bon Jovi, was es damals noch so gab in der Schule. Aber mich hat dieser Hip-Hop-Sound und später dann auch so dieser Eurodance-Rap-Hip-Hop-Sound, wie auch immer, sofort gecatcht. Und da bin ich dann losgezogen und habe mir das irgendwie alles so selber beigebracht. Also ich hatte da weder große Geschwister noch irgendwelche anderen Älteren als Bezugspersonen, war da recht allein auf dem Dorf, wie gesagt.
Ja. Hast du da am nächsten Montag in der Schule gesagt, hey, habt ihr Formel 1 gesehen, MC Hammer oder so, und alle nur so schulterzuckend?
Ja, so ungefähr war das, ja. Mhm. Wobei ich dann schon einen Freund hatte, der da auch dann recht schnell dabei war bei dem Sound. Und dann haben wir so angefangen, das für uns so ein bisschen alles zu erkunden, dass da bist dann relativ schnell dann bei Fantastische Vier gelandet, die damals aufkam. Und dann ging es eben so weiter. Dann Moses Pelham, Moses P. damals, Rödelheim-Hartreim-Projekt war dann so das Nächste. Und dann all das, was es damals dann an erstem Deutschrap dann gab, was aus Heidelberg kam, aber was noch super, super, super underground war. Ich kann mich da erinnern, dass ich dann damals im Kätchenhof gab es oben den Music Pool, glaube ich. Ja, so ein Plattenladen in Heilbronn. Da bin ich einfach rein und das war ein super kleiner Bereich für Hip-Hop und dann noch viel kleiner für Deutsch-Rap, hieß es damals noch, das ist deutscher Hip-Hop, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich dann angefangen, einfach die Sachen blind zu kaufen, so nach Cover. Und so habe ich diese ganzen Sachen dann für mich entdeckt, also diese ganz, ganz frühe Deutsch-Rap-Sound. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es eben diese Fantastische Vier-Schiene gibt, die dann gehasst wird von dieser Underground-Schiene und dann gibt es Moses Pelham dazwischen. Genau, und habe so angefangen, diese ganzen Sachen für mich zu entdecken.
Und wann hast du wahrgenommen oder entdeckt, dass es ja in Heilbronn auch so eine lokale Szene, was weiß ich, Ingo Bülent, R.I.P., James im Olga, gab es auch ein paar Sprüher dazu,
ja.
Breakdance, auch im Olga trainiert. Also ich war da, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er auch, 11, 12, ich war da nicht oft, aber ein, zwei Mal. Wann hast du das wahrgenommen? Im Music Pool dann oder... Hast du das Blättle? Also wie?
Ich glaube,
es gab ja kein Internet.
Naja, also es gab zwei Faktoren, wie ich die Sachen dann in Heilbronn kennengelernt habe. Da gab es zum einen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann die Thunscher-Brüder ihren ersten Ghetto-Store eröffnet haben. Das war damals der erste Klamottenladen für Streetwear in Heilbronn. Den habe ich relativ
früh. Vorne da im Hallenbad, der.
Genau, da an der Lammgasse im Eck. Genau. Da bin ich das erste Mal rein mit meiner Mutter, um mir einen Homeboy-Pulli kaufen zu lassen. Da habe ich die ersten Flyer und Plakate für Champs entdeckt. War noch in Stuttgart, aber war bestimmt auch was für Heilbronn dabei. Das war die eine Infoquelle. Und die andere war, an meiner Schule gab es einen, der war zwei Jahrgänge über mir, zwei Jahre älter. Und der hatte mit einem anderen aus Heilbronn damals angefangen, so ein Graffiti-Fanzine rauszubringen. Mhm. Ne? Also die haben selber Bilder fotografiert und dann halt das kopiert und zusammengeheftet. Und zudem habe ich Kontakt bekommen, weil man sich so ein bisschen an so einem Dresscode erkannt hat. Ich hatte dann irgendeinen übertrieben großen Hoodie an von irgendeinem US-College. Und so hat er mich, glaube ich, angesprochen und so sind wir dann in Kontakt gekommen. Und er hat mich dann auf diese Szene in Heilbronn aufmerksam gemacht, weil er war da schon einfach weiter, zwei Jahre älter als ich. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen. Wobei es dann schon so war, um mich herum hat sich dann auch so eine Clique gebildet, bei uns eben.
An der Schule in Neckarsulm.
Genau, an der Schule in Neckarsulm, beziehungsweise ich war auf dem Gymnasium, da gab es dann aber auch Realschüler aus Neckarsulm, alle, die sowas mit Hip-Hop zu tun hatten. Man hat sich damals ja recht einfach erkannt, also man hat sofort gesehen, ob jemand was mit Hip-Hop zu tun hat anhand der Klamotten. So, das war einfach das Erkennungszeichen damals. Und das waren dann Leute, die gesprüht haben, die getanzt haben, Breakdance, Rap war damals noch kein Thema. Und so kamen da so ein paar Leute zusammen. Und das war dann, und die haben sich aber oft auch im Neckarsulm, im Creazio hieß, glaube ich, das Jugendhaus, das gibt es heute nicht mehr, getroffen. Und für uns war der Weg nach Heilbronn nicht ganz so einfach, jetzt nicht räumlich, sondern weil wir aus Neckarsulm waren. Also das war schon damals so ein Ding, okay, das sind die Neckarsulmer, egal wo man jetzt aus Kochendorf war, das waren die Neckarsulmer, dann waren wir vielleicht noch, wir waren größtenteils Gymnasiasten, das war auch noch so ein Thema, ja. Also man war dann, also ins Olga-Jugendzentrum damals reinzukommen, war nicht so einfach, ja. Wir waren da auch nicht so oft. Wie gesagt, wir hatten diesen einen Älteren, der war da schon drin, so ein bisschen. Aber das war schon so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen anderes Pflaster, ja. Und wir waren da schon auf den Champs, es gab ja damals nicht so viele, aber genau bei den Leuten, Bühle und Ingo und so weiter. Aber am Anfang wurde man da sehr kritisch beäugt, man war nicht aus Heilbronn. Irgendwie hat man da erstmal wurde man da rausgehalten aus
dieser. Ja, und die sind ja auch alle so ne 6, 7, 8 Jahre älter als wir. Also so da die erste Hip-Hop-Generation Heilbronns in meiner Wahrnehmung, eben die Jungs, die wurden so Anfang der 70er bis Mitte der 70er geboren. So. War nicht so einfach.
Genau, war nicht so einfach, ja, genau. Die waren älter und die hatten so ihren völlig eigenen Code auch, auch Dresscode. Also ich erinnere mich noch, wir sind damals auch nach Stuttgart gefahren, um uns noch krassere Baggy Pants zu kaufen, die es in Heilbronn nicht gab. Und das war, und mit denen waren wir in der Schule, weiß ich nicht mehr, 8. Klasse, 9. Klasse. Und in Heilbronn war das aber in dieser Szene extrem verpönt. Also wenn du diese Klamotten, mit denen ins Olga gekommen bist, dann ist irgendwas passiert zwischen rausschmeißen, abziehen oder aufs Maul bekommen. Ja? Mhm. Also man hatte da einfach einen ganz speziellen Dresscode in der Heilbronner Hip-Hop-Szene. Levi's 501 und Fruit of the Loom Hoodie. Ne? Und alles andere war mal Sellout und sofort unten durch. Ja? Und
wie hast du da drauf geguckt? So? Also fandst du das total doof oder schon ein bisschen respektabel, dass die Heilbronner da der harte Kern so straight und hart unterwegs ist?
Also wir haben uns relativ schnell angepasst. Ne? Mhm. Also weil wir wollten dazugehören. Wir waren die Jungs aus Neckarsulm. Ja? Wir wollten aber das auch schon ernsthaft betreiben und hatten ja da wirklich auch Interesse an der ganzen Sache. Und wir haben uns dem dann schon, also diese übertriebene Streetwear-Kleidung wurde dann abgelegt. Ja? Mhm. Das war dann alles Sellout und Fake und Kommerz. Man hat sich dann schon doch dann auch, ja, einfach bei allem, da sich dann doch dem
eine labelfreie Bomberjacke noch.
Genau, ja. Und auch diesen ganzen Regeln so ein bisschen unterworfen. Das war ja schon, man musste sich schon so ein bisschen beweisen. Ne? Man musste durch so eine Schule gehen irgendwo. Man war der Anfänger. Also da hat man es schon.
Prospect, bisschen wie Motorrad.
Ja, doch, es war wirklich so für Außenstehende. Ja, und es wurde auch schon immer sehr hoch gehalten. Und das hat mich auch definitiv, also das, am Anfang war es irritierend. Dann hat man sich dem gefügt irgendwo und irgendwie hat es einen dann geprägt, also bis
und jetzt heute. Im Nachhinein sagt man, die harte Hand der war gut und hat nicht geschadet.
Ja, na, also gerade so in Bezug auf dieses, dass man keine Labels trägt, das war eigentlich bis heute, ich mache mir nichts aus Marken, ja, und das war einfach so ein Thema dann irgendwann mal, Marken waren verpönt, ja.
Also, außer an Schuhen.
Außer bei den Schuhen. Ja. Außer bei den Schuhen. Ja. Die Schuhe waren schon immer besonders. Aber sonst, genau. Und das hat mich bis heute geprägt, solche Sachen auf jeden Fall.
Und in der Zeit, was war deine Disziplin? Also warst du auch aktiv oder immer nur? Na, so war es bei mir. Ich habe nie gebreakt, nie gesprüht, nie DJ gewesen, gerappt sowieso auch nicht. Ja. Aber so die Kultur hat mich wahnsinnig interessiert. Die Musik fand ich cool. Ja. So die Szene fand ich cool. So auch dieses, also ne, hat mich auch geprägt, dieses Machen, nicht Scheinen. Also es, wenn du halt so einen Markenhoodie anhast, aber nichts hinbekommst, dann bist du halt nichts. So, genau. Da hilft dir der Hoodie auch nicht mehr. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
Was ich gemacht habe.
Ja, was du gemacht hast, genau.
Ja, wir wollten schon alle gleich richtig machen. Ne? Also wir haben angefangen, wir haben uns als erstes an Breakdance versucht. Das war aber, ja, das hat nicht richtig funktioniert.
Und da auch vorher die alten, was weiß ich, Wildstyle oder Beat Street, die Filme sich ausgeliehen in der Videothek oder...
Auf jeden Fall. Also ich habe die auch alle noch auf VHS. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich zu denen gekommen bin. Es gab dann so Mail-Orders in Köln, MC-Mail-Order, da hat man sich die Sachen bestellt. Also klar, die haben wir alle angeguckt, auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann kam ja auch, Viva. Also es gab dann Yo MTV Raps einerseits, ja, und dann kam ja auch, inzwischen gab es dann schon Viva und da gab es auch...
Tyron Ricketts.
Genau, World Cup und vorher gab es aber noch Freestyle, hieß die, glaube ich, die Sendung.
Mit MC René.
MC René war da dabei und der Scopemann von STF aus Köln und ein ganz bekannter deutscher Breaker noch, gerade vergessen. genau, und das hat man sich natürlich angeguckt und da hat man versucht, dann die Sachen nachzumachen. Da wurde getanzt, da wurde gerappt, da wurde gesprüht in diesen Sendungen live im Studio damals. Das war alles sehr wild und underground. Also Breakdance haben wir versucht, das hat nicht so richtig funktioniert. Da musste man auch wirklich ins Jugendzentrum gehen und das war, wie gesagt, manchmal so ein bisschen, da gab es einfach so Hemmschwellen. Ein, zwei Jungs haben das gemacht. Einer, der auch sonst recht Turner war, der war da sehr fit drin. Der wurde dann auch bei den Heilbronnern aufgenommen. Reckless Force hieß damals die Crew, dann gab es die Junior Reckless Force und da durften ein, zwei Jungs von uns mitmachen. Neckar Sulmer oder Bad Friedrichshaller. Genau, ich bin dann relativ schnell zum Sprühen übergegangen. Also ich habe dann, weiß ich nicht mehr, ich glaube mit 15, 16 waren wir dann das erste Mal nachts irgendwie draußen, bei Freunden übernachtet, den Eltern erzählt und dann irgendwie nachts losgezogen. Okay. Genau, das war dann eigentlich, das war so der Einstieg als Aktiver mit dem Sprühen. Musik war immer das Ziel, aber man hatte da noch nicht so richtig die Kontakte. Die kamen dann so nach und nach. Gerade zu denen, die halt so eher so Anfang 70 geboren wurden. Zum Beispiel der Heiko war einer, der hier viel gemacht hat in der Anfangszeit in der Hip-Hop-Szene.
Schenk.
Ja, Heiko Schenk, genau. THC damals und später dann Freidenker. Genau, da hat man dann, der auch Neckar Sulmer ist, also Ur-Neckar Sulmer, und da hat man sich dann irgendwie dann über diese Neckar Sulmer-Schiene und da hat man dann zum ersten Mal gesehen, was ein Sampler ist und wie das funktioniert mit Beats machen und so weiter. Und dann habe ich bei mir in der Schule einen kennengelernt, der Techno produziert hat damals, also wir sind so Ende der 90er, und den habe ich dann einfach mal angehauen, ey, erklär mir mal, wie die Geräte funktionieren, und dann habe ich quasi einen Techno-Produzent Hip-Hop-Beats machen lassen. Und so sind dann quasi die ersten eigenen Sachen entstanden. Also wir sind dann recht schnell...
Ist er zum Hip-Hop überhaupt gewechselt oder ist er dann wieder bei Techno geblieben?
Na, sagen wir mal so, er ist Musiker. Er hat dann beides gemacht, aber ich glaube, also heute macht er weder noch, er macht andere Sachen noch. Aber wir hatten anfangs dann immer noch so ein bisschen so ein Techno einschlagen und so Hip-Hop-Beats. Das war dann auch schwierig für andere. Aber ja, so ist man da quasi reingekommen. Also das sind dann eigentlich, der Großteil von uns ist dann, Graffiti war immer Thema und dann kam eben das Rappen dazu.
Und welche Jungs waren da so die talentiertesten und die mit der größten Leidenschaft? Also, ne, ich will darauf hin, so wie kam es dann zu Wortsport, Wortsport Entertainment? Also zuerst gab es wahrscheinlich die Marke und eine Partyreihe oder was
auch. Ja.
Und dann irgendwann tatsächlich das Label.
Genau, also wir haben, das war dann so, ja, 2000 rum, da hat sich dann eben herauskristallisiert, dass verschiedene Leute aus dem Landkreis Musik machen und also klein in Heilbronn gab es die Jungs und dann eben noch andere aus dem Landkreis. Und wir haben uns dann, die, sag ich mal, die Neckarsulmer und Landkreisjungs haben sich dann zu Wortsport zusammengeschlossen. Das waren damals bis zu, ich weiß gar nicht mehr, so 16 Aktive. Also wir waren verschiedene Rap-Crews, Produzenten, DJs, einige weiterhin mit Graffiti-Hintergrund. Das war so das eine Lager und in Heilbronn gab es das andere Lager, das war dann die HNX Soldiers, aber da gab es dann Austausch, also es hat dann schon inzwischen...
War das David Pieper?
Genau.
Ja, mit dem habe ich Abi gemacht, also selber Jahrgang
auf WG dann. Genau, also David, die Cessin damals, der war so in beiden Lagern so ein bisschen, oder auch DJ Superior, also Markus Oviedo, hatte dann schon so Bezugspunkte oder Nennert von THC. Das war dann einfach, da gab es dann schon so ein bisschen Austausch. Die Lager haben sich dann so ein bisschen auch zusammengetan. Wobei es immer so ein bisschen zwei dann auch blieb. Und das war so der eine Meilenstein, sag ich mal, dieser Zusammenschluss namens dann auch Wortsport. Und dann gab es eben bei mir schon recht früh den Wunsch, eine eigene Party in Heilbronn zu haben, also feiern zu gehen, weil das war so ein Thema. Ich habe vorhin erwähnt, es war alles sehr dogmatisch, ne? Die Hosen, die Oberteile, auch die Musik. Es wurde klar definiert, was ist Hip-Hop und was ist kein Hip-Hop. Und alles, was im Radio lief oder im Fernsehen, war irgendwann kein Hip-Hop mehr. Ja? Und man konnte nicht feiern gehen in Heilbronn, wenn man sich an diese Dogmen halten möchte, weil du kannst nicht zu Haus feiern gehen und du kannst auch nicht zu irgendeinem R&B, US-Sound feiern gehen, weil das war ja dann auch schon Sellout. Ja? Und dann, es gab damals in Stuttgart, im Prag, im Club Prag, die ersten Hip-Hop-Partys von 0711 oder ja, 0711, der 0711 Club. Und da sind wir hin, immer hingefahren, so mit, sobald wir einen Führerschein hatten, dann mit 18. Und ich wollte dann auch recht schnell sowas, dass es sowas in Heilbronn gibt, ne? Weil, wie gesagt, die anderen Clubs waren kein Thema. Es gab dann im Pauls auch so ein bisschen so Hip-Hop-Formate, aber ja, wir wollten da irgendwie was anderes mit einem anderen Sound. Und da kam uns dann eigentlich das Mobilat in der Salzstraße, das war damals relativ neu eröffnet, war eher so ein Musikkultur Keller, Kneipe, aber als auf keinen Fall Clubbetrieb. Und die wollten uns aber nicht. Ne? Denen war das irgendwie Hip-Hop und sie sind auch kein Club. Und da sind wir gar nicht reingekommen damals, als wir da angefragt haben. Also da gab es noch andere, da war noch DJ Kaiser, war noch einer, der viel am Anfang mit organisiert hat, aus Neckarsulm. Und wie gesagt, wir sind ins Mobilat nicht reingekommen. Dann das ehemalige Logo in Neckarsulm, da gibt es ja noch immer diese Logo-Partys im Creme. Das stand damals leer und da gab es, glaube ich, rumänische Abende. Und da sind wir an den Besitzer herangetreten und der meinte, ja, okay, dürft ihr eine Hip-Hop-Party machen. Das haben wir ein paar Monate gemacht. Hat nicht so richtig dort funktioniert, war auch irgendwo der falsche Club, aber das war so der Grundstein. Und das war damals aber schon sehr, also es sind schon doch Leute auch gekommen, weil wir hatten dann dieses Skaterlager aus Heilbronn, die waren relativ schnell irgendwie in unserem Dunstkreis, also das Burnside und die ganzen Jungs aus Laufen aus der Ecke. Und die sind dann wirklich auch zu diesen Partys von Anfang an gekommen. Aber wie gesagt, in diesem ehemaligen Logo im Clownfuß Neckarsulm hat das nicht funktioniert. Und durften wir eine Party im Mobilat machen. Und die war...
Warum? Habt ihr so genervt?
Ja, wir haben genervt.
Lief der Laden nicht richtig und die waren so verzweifelt?
Nee, ich glaube, wir haben einfach genervt, beziehungsweise auch damals dann Walter hat genervt. Das muss dann so, das war schon 2002 dann, ja. Hat dann wirklich, ich glaube, wir haben genervt, ja, und haben auch ein bisschen das so verkauft, wir machen auch Funk und Soul und das fanden sie dann ganz interessant, Hip-Hop, nein, Funk, Soul, okay. Das war dann halt das erste Mal, Anfang 2002, das war dann einfach ein Riesenerfolg. Mhm. Ja, da dieser, ich glaube, bis dahin überschaubare Laden ist aus allen Nähten geplatzt, ja. Die Leute sind aus dem ganzen Landkreis gekommen, ja, und aus der Stadt, aus dem Landkreis, viele, wie gesagt, aus diesen, von diesen Skater-Leuten. Und das war so der andere Grundstein für all das, was später dann gefolgt ist.
Und war dir zu der Zeit, du hattest ja erzählt, Rap-Crew gab es und so weiter. Ja. Also wo gab es die Auftritte? Nur, was weiß ich da bei euch, auf den Dörfern in den Jugendclubs? Oder seid ihr auch mal in andere Jugend-, soziokulturelle Zentren oder sowas gemacht? Wie habt ihr Connections nach draußen aufgebaut?
Also damals, ich glaube, das war die Zeit von MySpace, Musik als Musikplattform. Und man hat sich schon so ein bisschen über die Jams kennengelernt. Also wir hatten, im süddeutschen Raum in so Jugendhäusern Auftritte, eine überschaubare Anzahl, in Heilbronn dann auch. Hat sich irgendwie, also das Internet wurde ja da größer dann 2000 rum, da hat man sich dann darüber connected und es gab dann schon ein paar Auftritte für diese ganzen, für dieses ganze Wortsport-Kollektiv. Das weiteste, was wir mal waren, war in der Stadt Brandenburg, wurden wir mal gebucht einfach, das muss die Zeit, oder in Haßfurt gab es damals so ein Hacky-Sack-Festival, also wir hatten schon, oder im Schwarzwald, wir wurden schon so ein bisschen, irgendwie hat sich's verbreitet.
Und hast du das damals schon gemanagt, koordiniert, oder bist du einfach nur mitgefahren, hast irgendwo Wände angemalt?
Nee, ich habe damals, also ich bin dann relativ schnell, also Wände anmalen wurde weniger, es wurde dann mehr Texte schreiben und noch mehr organisieren. Mhm. Also ich war eigentlich dann von Anfang an der organisierende Kopf von dem ganzen Team. Aber was dann die Releases angeht, und habe dann auch schon vorher, bevor wir dann auch im Mobilat waren, bin ich, das war dann schon so 98, 99, wollte ich dann auch schon eigene Konzerte machen und bin damals auf die Stadt Neckarsulm zugegangen, auf das Jugendreferat. Und der Jugendreferent, der hatte von Hip-Hop so gar keinen Plan, das war für den völlig, also der war wirklich durch und durch Metal, der gute Mann. Aber er hat uns wirklich unterstützt, er hat es nicht verstanden, aber er hat uns unterstützt und dann hatten wir 2000 einen richtig großen Hip-Hop-Event in der Balei in Neckarsulm.
Absolute Beginner.
Ja, genau, da waren absolute Beginner da, massive Töne.
Da war ich auch.
Und Main Concept, ja. Und eben noch die lokale Vorgruppe. Wir sind nicht aufgetreten, aber THC. Und das habe ich damals mit einem Team zusammen, das haben wir quasi maßgeblich organisiert. Mhm. Und das war so der Einstieg in diesen ganzen Veranstaltungsbereich. Mhm. Und 2001 gab es noch, oder 2002 gab es noch so eine Folgeveranstaltung in Neckarsulm in so Zirkuszelten hinten am Pichterich-Sportplatz. Da waren auch noch RAG da. Also damals einfach namhafte Deutschrap-Künstler, also aus ganz Deutschland, wirklich die großen Namen damals. Ich glaube, bei 2000 war das dann auch als Beginner, also absolute Beginner damals noch mit Liebeslied, dann glaube ich, so in die Charts gekommen sind. Also es war der Moment, als es irgendwie alles viel größer wurde. Und mit unseren eigenen Sachen, da haben wir dann noch das war auch noch so eine, was im Gedächtnis geblieben ist, wir hatten dann unsere eigene, wir haben damals noch Tapes gemacht, also CD war so ein bisschen verpönt, man hat noch Musikkassetten gemacht.
Mixtapes,
genau. Und wir haben eine Release-Party veranstaltet und wir haben, glaube ich, im Mobilat so nicht untergekommen, das war dann so der Anfang. Und dann haben wir das Alpvereinsheim in Weinsberg angemietet. Mhm. Und ich glaube, da waren 400 Leute und das war wirklich, das ist ja so ein bisschen außerhalb am Waldrand. Das war alles zugeparkt, das war völlig, also wir waren völlig überrascht, ja, weil es kamen von überall Leute, aus Karlsruhe kamen Leute, die dann auftreten wollten. Also das war halt so eine extreme Deutschrap-Boom-Zeit, ja. Und Das waren so die Grundsteine für das All, was dann später gefolgt ist mit der eigenen Veranstaltung, dann im Mobilat und dann auch diese ganzen Releases, die habe dann schon ich organisiert und gemanagt. Habe die Sachen ins Presswerk gegeben zur Vervielfältigung und das Ganze. Und habe da mich schon quasi so nebenher weitergebildet, wie man dann ein Label betreiben könnte. Ja, und das war dann ja der Grundstein.
Und dann bist du irgendwann auf die Jungs zu und hast gesagt, jetzt haben wir schon einen Namen, jetzt haben wir ein Kollektiv, lass doch auch ein Label machen, weil nur auf Mixtapes ist vielleicht nicht das Richtige.
Ja, so ungefähr. Also es war dann, irgendwie hat sich das halt herauskristallisiert, dass ich derjenige bin, der das immer zusammengetragen hat. Die anderen haben die Musik gemacht und ich habe es dann eben auch für diese anderen Crews und die es da gab und die anderen Solo-Rapper, nicht für alle, aber für einige, dann einfach die Orga übernommen, ne? Die Musik genommen und dann angefangen, das zu vervielfältigen. Und damals dann als Labelname war dann Wortsport. Wortsport Lounge hieß dann damals die Veranstaltungsreihe im Mobilat, die dann, also nach dieser ersten erfolgreichen Veranstaltung haben sie ein halbes Jahr lang uns zappeln lassen mit einem Termin und dann durften wir ab Herbst 2002 monatlich veranstalten und das ging dann wirklich, also das ist schon relativ krass, aber 20 Jahre lang, fast 20 Jahre lang, bis Corona, jeden Monat gab es diese Wortsportveranstaltung im Mobilat. Das ist also in keiner anderen Stadt, glaube ich, in keiner relevanten größeren Stadt gibt es eine Partyreihe, die 20 Jahre geht, weil, keine Ahnung, heute ist eine Partyreihe nach 2 Jahren um oder sowas. Und damals war das auch schon so. Ja. Und das war eben, das blieb ein Standbein, eben diese Veranstaltung. Und dann wurde dieser Labelbetrieb einfach immer größer. Was heißt größer? Es wurden einfach, die Künstler wurden größer. Ne? Mhm. Also es war immer so.
Über wen sprechen wir da so? Wer war da?
Also
wer war da dabei?
Wer war dabei? Die Jungs, die früher THC hießen, die wurden dann zu Freidenker. Das war, wie gesagt, High Quality, der dann, oder mit DJ Kaiser und noch ein, zwei Rappern dann Nennert. Gillette nannte sich noch einer. Die haben das aber so ein bisschen erst auch über dieses Wortsport-Ding gemacht und dann haben sie einen Plattenvertrag bei Herbert Grönemeyer bekommen. Mhm. Aber waren trotzdem noch im Kollektiv. Man hatte zusammen ein Studio hier in Heilbronn. Wir hatten ein großes Studio-Komplex, kann man es fast nennen. So ein Stockwerk hier in der Stadt. Die sind da so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen und wer dann sehr aktiv war, wurde dann nennt sich noch immer Jacques Schur. Mhm. Also Couchus war die Crew von mir, Jacques Schur war einer der Rapper davon, der hat dann aber auch angefangen, Solo-Sachen zu machen. Und da kam dann irgendwann im Mobilat bei so einer Veranstaltung, kam einer auf uns zu, mit dem er bis jetzt eher so ein bisschen Beef hatte, Internet-Beef hatte man da ganz damals, schon wie heute, aber damals war es noch über Gästebücher. Der nannte sich Dexter. Mhm. Und der kam hier aus dem Landkreis, aus Ballstein. Und wie sagt der Dexter, der ist seinen Weg gegangen. Und der hat aber eben hier angefangen und mit uns dann angefangen. Und seine damalige Crew, die wurde dann auch bei Wortsport quasi aufgenommen.
Und wie kam er auf euch zu? Lasst Frieden machen,
ja, so
ihr
ungefähr.
Habt bessere Studiotechnik als wir da draußen.
Ja, also so ungefähr. Also es war irgendwie, es war wirklich im Mobilat. Waren wir alle betrunken und er kam auf uns zu und hat gemeint, ich glaube damals dann zu Jacques Schur gegangen, hat gemeint, was du da veröffentlicht hast, finde ich irgendwie voll gut und komm, lass es doch alles bleiben, alles Kindergarten, wollen wir zusammenarbeiten. Mhm. Ja, so. Und so kam das und
Hat er damals mehr gerappt oder Beats gemacht? Also bekannter wurde er ja dann irgendwann als Beatmacher.
Ja, damals hat er wirklich, also da gab es eine ähnliche Crew wie wir, wir waren Couchus, die sind damals Elemental Force, waren auch 4, 5 Jungs, die kamen eben aus dieser Beilsteiner Ecke alle und waren dort auf der Schule zusammen, aber waren schon so ähnlich waren einfach ähnliche Jungs wie wir, ne? Vom Dorf, vom Gimmi. Man hat sich da recht gut verstanden und er hatte damals, ich glaube doch am Anfang auch auf jeden Fall, die Beats schon immer gemacht und aber auch gerappt schon mit den anderen zusammen. Ja. Und das Beats machen wurde dann aber, das Produzieren wurde dann bei ihm größer, wichtiger. Und so kamen dann die ersten Kollaborationen zusammen und dadurch, dass Elemental Force dann Bestandteil wurde von Wortsport und da einer derjenigen dann nach Berlin ging für ein Praktikum bei rap.de, der dann auch später mal der Chefbooker wurde beim Splash, diesem größten deutschen Hip-Hop-Festival, da haben sich dann einfach so Netzwerke ergeben und wie gesagt, Dexter hat produziert und dann kamen einfach neue Leute dazu und dann war es nicht mehr nur dieses regionale Ding, sondern dann kamen aus ganz Deutschland eben Künstler dazu, aber alles organisch gewachsen, also man ist nicht rausgegangen und hat irgendwie Künstler gesucht, sondern die kamen da.
Und hattest du da schon irgendwie eine Idee, so für was das Label stehen soll? Also ne, wie viel alte Heilbronner Schule sozusagen hat da mit reingespielt? Oder hast du das gar nicht so gehabt und gesagt so, ey, jeder, der uns cool findet und mit uns zusammenarbeiten möchte und den wir auch nicht ganz falsch finden, so let's do it?
Ja, eher sowas. Also es gab da keine große, es war einfach, also ich bin so eigentlich in dieses ganze Ding komplett reingerutscht. So, also mein ganzes Leben ist da reingerutscht quasi. Da gab es nie so den großen Plan, wir wollen das so und so machen, beziehungsweise am Anfang war es eher so, es gibt ja nur den einen Sound. Ja? Also man war dogmatisch unterwegs, es gab nur den Deutschrap-Sound. Und das war dann auch klar, dass wir den vertreten und produzieren. Und da hat man sich dann nicht viel Gedanken drüber gemacht. Das hat sich, wie gesagt, alles so ergeben, mehr oder weniger. Und die Szene war damals auch noch anders. Heute hat man ja viel, wenn man es noch Szene nennen möchte, aber es ist viel diverser, was den Sound angeht. Ja. Damals war es, ja, der Großteil war eben dieser massive Töne, Beginner, wie auch immer, Studenten-Rap-Sound, wie man dann irgendwann mal gesagt hat. Ja. Und da waren wir voll dabei. So, das war, ja.
Und wie lange gab es das Label dann unter deinen Fittichen? Irgendwann wurde es umbenannt in WSP Entertainment?
Genau, irgendwann habe ich es umbenannt dann. Also das, wie gesagt, das war so ein Prozess ab den ersten eigenen Releases, also ne, die Sachen auf Kassette noch von unseren eigenen Sachen, das war dann so ab 2000. Das war so ein stetiger Prozess, auch dass dann quasi immer weniger Leute in der Orga waren und ich dann am Ende dann übrig blieb und das dann auch quasi zu meinem Geschäft gemacht habe. Ich sag mal, die 2000er Jahre waren noch viele eigene Releases. Und ich meine dann 2010 gab es dann einen Release von Dexter mit Maniac, das war ein Rapper aus Regensburg, der auf Englisch gerappt hat und Dexter kannte den übers Studium, weil er in Regensburg studiert hat und das war so das erste Mal, dass es dann auch quasi deutschlandweit so ein bisschen Beachtung fand, weil daraufhin wurde Dexter und Maniac von Blumentopf angesprochen, ob sie den Support auf der Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour spielen wollen. Das war 2010. Und das war dann so der, ich bin dann damals, war schon der im Hintergrund, der das veröffentlicht hat. Ich war dann auch damals der Tourmanager vom Support quasi von Dexter und Maniac. Und das hat das Ganze dann auf so ein anderes Level gebracht. Ich würde mal sagen, 2000 bis 2010 war das eher so, ja, Hobby neben Studium, neben der Veranstaltungsreihe im Mobilat, die jeden Monat stattfand. Also man musste sich jeden Monat um was kümmern. Ja. Und dann 2010 war so ein Umbruchjahr und ab 2012 habe ich mir dann ein eigenes Büro genommen, weil dann ging das nicht mehr von zu Hause aus, alles so einfach. Und ich glaube dann 2012 war es dann wirklich, also das Label angemeldet war schon viel, viel früher, ich weiß nicht mehr, 2002 vielleicht. Ja. Aber diese Umbenennung in WSP dann, und jetzt habe ich ein Büro und eine andere Gesellschaftsform und hab Vertriebspartner, die unsere Tonträger in den Handel bringen. Das fing dann so 2012 an, 2012, beziehungsweise 2014 war dann schon nochmal so ein Durchbruch, ja.
Und hast du bei so einem Dexter irgendwie früh gemerkt oder hat da irgendeinen Touch beim Beat machen oder auch beim Connecten und Kollabos ranziehen oder wie auch immer. Der könnte vielleicht nochmal auf ein anderes Niveau oder eine andere Wahrnehmung steigen oder kam das für dich auch so ein bisschen überraschend? Also angefangen hat es ja dann wohl mit diesem Dexter Maniac.
Ja.
Blumentopf Support.
Ja, ja.
Also das München auf den Sound aufmerksam werden. Davor habt ihr ja auch schon so ein bisschen da genetzwerkt. Also wann war so eine Zeit, also entweder wo du selber auch gemerkt hast, ein bisschen anders und wo dann vielleicht aber auch von außen, ne, der eine Kollege bei rap.de, der andere dort studiert und so, ne, baut Netzwerke, wo dann gemerkt hast, oh, da gucken mehr, da fragen jetzt mehr nach bei uns und finden das wohl relevant besser oder werden aufmerksamer drauf als davor.
Ich also ich glaube,
das ist der Dexter heute für die, die es nicht wissen, so macht Beats für die deutschen großen Künstler, wahrscheinlich auch international, hat jetzt glaube auch seinen Kinderarztberuf erstmal so ein bisschen an den Nagel gehängt, um eine professionelle Musikkarriere da in Angriff zu nehmen. Kreuz und quer unterwegs, zumindest durch den deutschsprachigen Raum und einer der Top-Hip-Hop-Produzenten hier im Land wahrscheinlich, oder? Sage ich nichts Falsches?
Ja, für einen gewissen Sound inzwischen. Mhm. Also weil es hat sich inzwischen so ein bisschen was soundtechnisch gewandelt, aber er ist auf jeden Fall aktuell, macht das hauptberuflich, produzieren. Bei dem neuen Trettmann-Release hat er gehört er zum Produzententeam. Genau, also der ist da auf jeden Fall geblieben und lebt quasi von dieser ganzen Sache. Aber zu deiner Frage, ich glaube, es ist alles sehr, sehr organisch gewachsen. Ja? Also es gab nie den großen Plan und nie so, okay, wir wollen jetzt unser Geld mit Musik verdienen und wir setzen jetzt alles auf eine Karte und das muss jetzt und irgendjemand anders zum Vorbild genommen. Klar, man hat sich natürlich gesehen, so ab 2000, was da sich entwickelt hat mit in Stuttgart mit dieser Kurchose, mit Freundeskreis, Afrop, ne, und Beginner und man wollte da schon auch irgendwie hin, aber damals war noch nie, so wie heute, nie das Thema, wir wollen davon leben, wir wollen reich werden, ja, was ja heute irgendwie so der Antrieb ist bei den meisten, wenn man das so verfolgt. Es war immer alles so ein Hobby. Wie gesagt, wir waren Kids, die Hip-Hop-Rap für sich entdeckt haben und es ist einfach gewachsen. Ja. Und so war das auch bei Dexter. Und Dexter hat es auch, hat neben diesem, also Dexter hat auch noch immer so eine eigene Schiene selber verfolgt, indem er diese Instrumental-Releases gemacht hat über ein Kölner Label, Melting Pot Music. Und das hat ihm nochmal ganz, ganz viel in diesem Produzenten-Ding an Beachtung gegeben. Ja, da war dieses ganze, kommt aus Heilbronn und da gibt es auch noch ein paar Rapper, das war da gar nicht so relevant. Es ging da echt eher um dieses Produzentending und das lief über dieses Kölner Label, weil er schon immer er kennt sich super gut aus mit Musik und hat da eben verschiedenste Sachen, Sounds benutzt, um seine Beats zu machen. Und da wurden einfach ganz viele dann aufmerksam in den damaligen Jahren. Es ging dann eher so, dass über dieses Dexter-Netzwerk andere Künstler aufmerksam wurden auf WSP. Ne? Wir hatten dann Madness und Döll, das sind Darmstadter Rapper gewesen. Wir hatten Sonne Ra aus Erfurt. Es gab Gespräche mit Leuten aus Berlin. Klar, das war alles über dieses Dexter-Netzwerk dann schon so ein bisschen oder die darauf aufmerksam wurden, auf jeden Fall. Das war auch eine überschaubare Szene damals dann. Also es gab so eine überschaubare, relevante Underground-Szene in Deutschland. Und die wusste dann, wer WSP ist und dass wir aus Heilbronn sind. Und genau, und viele davon sind dann auf dem Label gelandet, aber das war dann eher so ein, das ist irgendwie cool und das sind gute Leute, da wollen wir dabei sein. Und so ist das quasi gewachsen und so ist dann aber auch wieder im Ende wieder kleiner geworden. Weil als dann als dieser Sound dann immer ganz so angesagt war, als dann das alles härter wurde, Agro Berlin, Straßenrap und diese ganzen Sachen hochkamen, Sido, Bushido und so weiter, da hat es zum einen so ein bisschen nachgelassen und zum anderen viele dieser Jungs, man kommt so aus so einem DIY Bereich. Ne? Man ist in dieses Hip-Hop-Ding reingegangen und man hat einfach die Sachen selber machen wollen und man ist dann zu einem Label gegangen. Man war immer super kritisch gegenüber Labels, also Major-Label und so, war immer das Böse. Und dadurch sind die Jungs dann aber auch, und dann gab es eben dieses Independent, Indie-Label, WSP. Aber irgendwann haben die Jungs dann auch teilweise für sich dann wieder entdeckt, okay, wir müssen das dann doch wieder, wir machen es doch wieder für uns selber und haben dann auch, ja, die Zusammenarbeiten haben sich dann eben wieder aufgelöst. Und das ist dann, wie gesagt, natürlich gewachsen und natürlich wieder so ein bisschen geschrumpft, das Ganze. Bis quasi zu dem Punkt, an dem ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt muss ich meinen Fokus auf anderes legen.
Das war wann?
Also die Hochphase war 2014, 2015, 2016. Da gab es halt noch einen Release von Fettoni mit Dexter. Das war dann auch Albumcharts Platz 23. Also das war, und dann 18, 19, ja, das waren auch noch Jahre, in denen viel, viel passiert ist. Und dann eigentlich mit Corona. Mhm. Ja. Beziehungsweise dann war es schon auch so, dass diese Künstler über dieses Indie-Label WSP dann doch so relevant wurden, dass andere Labels darauf aufmerksam wurden, also die großen Labels in Berlin. Und ich hätte eigentlich auch immer mit WSP nach Berlin gehen müssen, aus einer Logik heraus, weil das ganze Musikbusiness ist nach Berlin abgewandert. Auch die ganzen Stuttgarter, was hier gegründet wurde im Süden, sowas wie 4Music oder sowas, die sind ja auch alle nach Berlin gegangen. Mhm. Und ich wollte das damals aber nicht. Ich war einfach so Heimat verbunden und hatte ja auch diese Partyreihe hier im Mobilat und wollte das dann aus der Ferne machen. Und diese großen Berliner Labels haben dann auch wirklich, wollten diese WSP-Künstler dann auch haben. Also gerade jetzt zum Beispiel Madness und Döll sind dann zu 4Music gegangen. Also das waren dann schon relevante Steps von einem Heilbronner Indie-Label zu einem Major-Label wie 4Music. Ja. Und diese Prozesse gab es dann eben, beziehungsweise dass dann auch Dexter gesagt hat, so wie du erwähnt hast, der war immer Kinderarzt zur Hälfte und die andere Hälfte war dann quasi Rapper, DJ, Produzent und das war schon ein ja, sehr stressigen Leben für ihn. Ja. Wurde dann auch noch Vater dazu und irgendwann hat er halt für sich gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf Musik und wenn ich alles auf Musik setze, muss ich auch die maximalen Einnahmen generieren können und ich mache einfach mein DIY wieder, so wie es anfing. Ich mache das jetzt einfach für mich selber und man hat sich da im Guten dann getrennt und er ist quasi jetzt so, er kümmert sich um alles selber.
Ist er nach Berlin gezogen?
Nee, er ist nur nach Stuttgart gezogen. Okay. Er macht alles von Stuttgart aus. Und das waren dann, und das ging dann so mit der Corona-Zeit 2020 dann, das war dann so, weil dann natürlich auch die Einbrüche kamen, es gab keine Auftrittsanfragen mehr. Also WSP wurde dann auch zwischenzeitlich, war nicht nur Labelbetrieb und Eventagentur, sondern wir hatten dann auch noch, oder ich hatte noch einen Musikverlag gegründet und eine Bookingagentur. Also wir haben die ganzen Künstler, die bei uns oder bei mir auf dem Label waren, auch selber verbucht. Das heißt, es wurden Tourneen geplant, Deutschland, Österreich, Schweiz. Es kamen DJs, Produzenten aus Österreich dazu. Für die wurden dann die Tourneen geplant. Es war so ein 360-Grad-Modell. Also wirklich der komplette Musikbusiness-Bereich wurde quasi von WSP dann abgedeckt. Und das, wie gesagt, dann war Corona, dann gab es natürlich keine Auftrittsanfragen mehr. Die Leute haben sich irgendwie alle so ein bisschen umorientiert. Und da eigentlich dann mit Corona habe ich dann gesagt, okay, ich fahre das Label. Ich muss einen Club machen, genau. Das kommt noch dann. Das kam dann noch früher, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich fahre das jetzt runter und jetzt läuft das einfach. Also das Label gibt's noch oder die Firma gibt's noch. Events werden noch drüber veranstaltet. Aber es ist eher nur noch so die Verwaltung von dem, was mal war. Mhm. Man hat noch Lizenzen und man muss noch Auswertungen machen und so weiter. Genau, aber man kann so sagen, 2012 bis 2020 war das quasi mein Broterwerb, mein Einkommen, dieses Label.
Und wie kamst du, hattest diese 20-jährige Veranstaltungsreihe hier, also du kanntest den Laden, demnach auch Besitzer, Inhaber Jochen, wann kam es dazu, dass du drüber nachdenken wolltest oder musstest oder sich die Gelegenheit irgendwie ergeben hat, hier den Mobilat-Club zu übernehmen?
Ja, das, also wie gesagt, würde ich dann über diese Veranstaltungsreihe passiert, dadurch, dass die, also die langjährigste Veranstaltungsreihe im Mobilat war, ist dann der damalige Besitzer, also es wurde von zweien gegründet, einer ist dann ausgestiegen, am Ende war es dann, blieb Jochen Wieland übrig, der kam dann 2017 auf mich zu und hat gemeint, dass er das gerne abgeben möchte und ob ich mir das nicht vorstellen könnte, ne, weil ich ja hier schon dann zu dem Zeitpunkt dann auch schon 15 Jahre monatlich Teil war des Ladens und ja, für mich war das eigentlich dann relativ schnell klar, dass ich das machen möchte, weil ich hatte ja angefangen mit Veranstaltungen, mhm, ja, in diesem Geschäftsbereich und wollte immer einen eigenen Hip-Hop-Club haben und ja, bin dann da quasi eingestiegen, aber hatte natürlich dann, also ich komme zu 200% aus dem Hip-Hop-Bereich, ja, ich weiß natürlich, was es an anderer Musik gibt, aber war quasi, hatte dann ab 2018, 1. Januar 2018, einen Club, den ich dann eben komplett bespielen musste mit Programm. Und das war dann auch in der Kombination mit dem Label und dem Umstand, dass ich auch Kinder habe, einfach dann irgendwann ein Zeit- und Kraftproblem. Mhm. Klar, ich hatte Mitarbeiter und alles, aber trotzdem, wir waren immer ein sehr kleines Team auch beim Label. Und dadurch, dass, wie gesagt, beim Label dann, dass dann auch die Künstler das Label dann auch verlassen haben, habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich muss jetzt den Club dann quasi zu meinem Hauptstandbein machen. Und das und dann, ja, dann war das wieder auch so ein Prozess, der sich ergeben hat, dass dann das Label dann.
Plötzlich hast du auch andere Musik gehört.
Ja, plötzlich hatte ich auch andere Musik, genau. Genau. Ja, das ist sicherlich einer der großen, also einer der größeren Veränderungen, was die Musik betrifft. Ne? Was heute im Club passiert, ist was anderes als das, was wir hier drin angefangen haben, dann in dem Club. Ja.
Und was ist der größte Unterschied von, was weiß ich, vielleicht sagen wir mal die erfolgreichste Veranstaltungsreihe hier im Laden über 20 Jahre machen, also einmal im Monat, also vielleicht ein Wochenende hier das Hausrecht sozusagen zu haben,
ja,
oder dann wirklich jeden Tag, Ding muss gereinigt werden, Einkauf muss gemacht werden, Kühlschränke müssen voll sein, Plan für die Mitarbeiter, man muss andere Musik hören und dann vielleicht auch noch andere Menschen irgendwie mit dem Programm ansprechen.
Ja.
Was hast du unterschätzt? Was hast du überschätzt? Womit hast du gar nicht gerechnet als Herausforderung?
Ich habe, also den Aufwand habe ich definitiv überschätzt. So wie du gesagt hast, ich habe einmal im Monat einen Abend hier zu verantworten gehabt und jetzt jeden Öffnungstag. Und auch hier natürlich mache ich das nicht allein. Ich habe eine Betriebsleitung, einen Betriebsleiter, der sich dann darum kümmert, dass die Kühlschränke voll sind. Aber es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, ne? Personal und vor allem Programm, Marketing. Das habe ich schon ein Stück weit unterschätzt. Das kann man dann ja, einfach auch mit dem Label zusammen war das dann schon eine große Herausforderung. Und was sich eben auch gewandelt hat, und das hat sich dann mit Corona nochmal ganz, ganz stark gewandelt, dass sich diese ganze Clublandschaft beziehungsweise das Freizeitverhalten derer, die Clubs besuchen beziehungsweise besuchen sollten, einfach stark gewandelt hat. Ne? Also wenn wir heute drüber reden, du und ich in unserem Alter, wie wir früher im Club waren und jedes Wochenende, ist es egal, ob man Hip-Hop gehört hat oder ob man zu einer Haus- oder Veranstaltung gegangen ist. Ja, man war immer unterwegs, ja, am besten schon donnerstags und montags.
Ja, tatsächlich.
Ja, ja, und hat sich montags überlegt, wo man hingeht, ja, am Wochenende. Das hat sich doch radikal verändert. Und
das war schon ein bisschen vor Corona so?
Nee, das war schon, also vor Corona war das schon auch, jetzt was zumindest das Mobilat betrifft, waren einfach viele ältere Veranstaltungsformate da, die dann in die Jahre gekommen sind und damit ist dann auch so ein bisschen das Publikum dann auch gegangen. Jetzt nicht, weil die Formate schlecht wurden, sondern weil auch
also das Mobilat, Kinder kamen, Studium war
genau,
zu Ende.
Genau, ja. Also das Mobilat hatte schon immer so ein eigenes Standing in der Stadt. Das war immer ein anderer Club als die restliche halbe Dutzend, ja, und es hatte das Stammpublikum und die Formate hatten ihr Publikum, aber das Format, also da kam quasi wenig Junges dann nach und dann ist natürlich das Publikum so ein bisschen rausgewachsen, ja. Also das war mal die erste Herausforderung vor Corona, also in den ersten zwei Jahren, 2018, 2019, neue Formate, junges Publikum wieder hier reinzubekommen, weil da musste man dann auch mit Sachen brechen, die hier drin dann in den 20 Jahren vorher eben nicht stattgefunden haben. Also man musste sich dann für, ja, also manche haben gesagt, so für kommerziellere Genres öffnen. Mhm. Und da gab es am Anfang schon auch viel Widerspruch.
Fruit of the Loom Pulli aus und der alte Homeboy-Pulli wieder an.
So ungefähr, ja. Da musste man sich schon wandeln. Das war vor Corona. Und dann kam das eigentlich schon wieder ganz gut so in die Gänge. Ende dann 19, also es gab viel Umbau im Laden, habe ich dann betrieben. Den Laden ja einmal auf den Kopf gestellt. In der Anfangszeit noch so kleinere Baustellen. Aber dann während Corona dann ganz, ganz viel. Und dann kam aber eben Corona, als es gerade so ein bisschen anlief wieder. Es kamen neue Formate rein, man hat sich geöffnet für ganz neue Sachen so ein bisschen, die früher vielleicht nicht so stattgefunden hätten. Ganz junge Techno-Formate, über die man früher vielleicht die Nase gerümpft hätte, weil was ist das für ein Sound und was wollen die jetzt, die Jungen? Das hatte dann seinen Platz hier bekommen und dann kam halt Corona. So. Mhm. Und das war schon natürlich ein harter Cut. Also klar, für alle natürlich, aber für Musikclubs halt nochmal ganz besonders, weil die waren einfach wirklich zwei Jahre lang zu. So, da gab es so eine kurze Zwischenöffnungsphase mal für zwei Monate, glaube ich Ende 21. Aber die waren einfach zu, zwei Jahre lang komplett zu. Ja. Keine Einnahmen, nichts.
Ja. Für was war diese Zeit gut? Also jetzt hier den Club angehen, ne? Weil ich habe gerade überlegt, hat es da das Label Kids, den Club neu dazu, viel zu tun, vielleicht wenig Zeit zu ordentlich zu strukturieren oder was auch immer. Ja. Also irgendwie ist ja alles für irgendwas gut, auch wenn es vielleicht schmerzhaft war und ein Fuck-up, aber für was war es gut? Also und sei es nur, der Sound ist jetzt besser, weil bessere Veranstaltungstechnik, ja, die hier reingestellt wurde.
Also das Corona war in erster Linie im Privaten war es super gut, weil ich einfach super viel Zeit hatte mit meinen Kindern plötzlich. Ja. Man muss schon sagen, in den Jahren davor, ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin da komplett reingerutscht. Ich habe studiert, aber nie in einem normalen Job gearbeitet, in Anführungszeichen, mal ganz, ganz kurz. Habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und konnte davon leben. Und was aber da wirklich dann schon auf der Strecke blieb, war Familie und auch die Kinder. Weil du bist selbstständig, du hast super viel zu tun und dann gehst du am Wochenende, bist noch irgendwie Tourmanager oder bist unterwegs dann auch noch eine Woche und du hast kleine Kinder zu Hause. Also das ist auf jeden Fall schwierig. Und mit Corona kam dann erstmal so ein Cut, alles stand still und man hatte eigentlich wirklich Zeit für die Familien, für die Kinder. Also das war auf jeden Fall privat, fand ich das eigentlich eine super schöne Zeit, auch dieses ganze Kontaktsperren war für mich irgendwie alles gar kein Problem. Also fand ich eigentlich eine angenehme Zeit damals, als es nichts los war. Für den Club natürlich insofern auch, es war Fluch und Segen. Ein ganz, ganz großer Segen war, und das kommt leider auch oft zu kurz, wird ja viel geschumpft über Corona und was da alles uns auferlegt wurde und Politik und Hilfen, die man zurückzahlen muss. Ich muss sagen, der Club hat sehr, sehr viel Geld vom Staat bekommen. Beziehungsweise Clubs allgemein in Deutschland. Man musste nur wissen, wie man es beantragt, wie man es richtig beantragt. Und wir konnten den Club von Grund auf sanieren. Es gab eine neue Lüftungsanlage, eine Klimaanlage, vor dem Hintergrund, dass man Viren absaugen muss. Und wurde alles bezahlt. Wir konnten den Eingangsbereich neu, baulich neu machen, auch um Abstandsregeln einhalten zu können, um so dieses Einbahnstraßen-Ding, was damals gab, einhalten zu können. Neue Spülmaschinen, um Coronaviren wegreinigen zu können. Neuer Außenbereich, weil man muss ja draußen sein, damit man da drin wieder Virenlast und so weiter. Das wurde alles vom Staat bezahlt. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Es gab nie Probleme. Ich habe immer Geld bekommen. Nie persönlich, das ist klar. Also es musste immer alle, also ich habe jetzt kein Einkommen gehabt, aber der Laden konnte quasi, in den Laden konnte investiert werden, umgebaut werden. Aktuell laufen die Prüfungen der Schlussabrechnung. Vielleicht rede ich in einem halben Jahr nicht mehr ganz so positiv, weil dann will der Staat doch Geld von mir zurück. Aber mein Steuerberater hat gesagt, bis jetzt, wir haben alles richtig beantragt. Sie würden es genauso wieder beantragen. Nur normalerweise müsste das so durchgehen, auch bei der nachträglichen Prüfung. Also es war ein sehr, sehr großer Segen für diesen Laden. Sehr viel professioneller Netzwerktechnik. All das, wie gesagt, wir sind super gut aufgestellt. Was der große Fluch aber ist, ist, dass sich einfach, dass die Leute fehlen. Also, dass die Leute noch immer fehlen, auch jetzt 2 Jahre danach. Es hat sich einfach super viel getan im Freizeitverhalten. Die schon älter waren, die haben gemerkt, sie brauchen keine Clubs mehr und bleiben sowieso zu Hause dann auf der Couch, ja, mit Netflix und so weiter. Und die Jungen, die so 16 bis 18 wurden in der Zeit, die haben Clubs nie kennengelernt und brauchen es heute auch nicht mehr. Also wir merken das schon extrem. Alle Clubs merken das in der Stadt, im ganzen Land. Und die Besucherzahlen haben sich schon halbiert. Es gibt wieder Formate, die sich so ein bisschen berappelt haben. Aber wir sind noch immer auf einem deutlich niedrigeren Niveau, als wir ausgestiegen sind. Und noch mal viel niedriger als dann vielleicht noch in den allerbesten Clubjahren, die es so gab, 2010er Jahre. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem für Clubs.
Haben die keinen Bock zu lernen, wie man feiert und sich amüsiert? Oder ne, Heilbronn wird ja auch mehr zu Studierenden, Studentenstadt. Ja. Seit Jahren hört man, seien es Gastronomen, Einzelhändler oder was auch immer. Ja, wo sind sie denn alle? Ja. Wir sehen sie irgendwie nicht so richtig und bekommen sie nicht wirklich mit. Bessert sich das? Wie ist da der Austausch mit den Bildungseinrichtungen? Funktioniert das? Also kriegst du Studenten hier in den Laden?
Oder? Also das ist ein großes Thema und ein großes Problem. Und wir sind Studenten, wir sind Universitätsstadt geworden und es gibt viele Studenten hier, aber diese Studenten haben ein anderes Freizeitverhalten als wir in diesem Alter damals. Also ich habe von Anfang an, wie gesagt, ich habe selber studiert und bin auf Studentenpartys gegangen damals in Tübingen. Und ab dem Zeitpunkt, also das Mobilat hat vor mir keine Studentenpartys angeboten, weil sie das Publikum nicht haben wollten oder weiß nicht, was die Beweggründe waren der Vorbesitzer, aber das gab es einfach nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, ab 2018, ich möchte Studentenangebote machen, macht man halt billigeren Eintritt, ne? Das Bier kostet die Hälfte und so weiter. Klar ist natürlich jetzt nicht der hohe musikalische Anspruch dann bei den Partys, man hat Mixed Music, aber es gehört einfach zu einer Studentenstadt dazu, dass es Studentenpartys gibt. So, ja, fertig, aus. Und ich habe ihn von Anfang an, habe ich das angeboten und habe da die Kontakte gesucht. In Heilbronn ist schon sehr schwierig, weil wir haben ja nicht die Hochschule, die Universität, sondern wir haben verschiedene Player hier, dann auch auf diesem Bildungscampus. Und da, dass man da irgendwie einen Ansprechpartner bekommt, ist ein Problem bis heute. Aber es bessert sich auf jeden Fall. Da arbeiten ganz viele dran, dass es besser wird. Und das ist auch gut so. Und wir haben dann 2018, 19 Studenten donnerstags dann auch einfach, dass man mal diesen Donnerstag in der Stadt etabliert. Man kann donnerstags feiern gehen und normalerweise.
Und am nächsten Tag auch in der Schule. Ich spreche aus Erfahrung.
Ja, also das gab es irgendwie. Also es gab es zu unserer Jugend, gab es donnerstags, glaube ich, im Fun, oder?
Ja, bei mir war es der Donnerstag, ich weiß gar nicht, der Laden hatte unterschiedliche Namen, Le Freak, Jacke wie Hose, ja, Pauls, ja, also so, ja. Da war Donnerstag, waren da die ganzen Abiturienten, in ja. also Studentenstadt war es damals ja nicht, aber ja. der Laden war bumsvoll ja. und bis um 1-2 raus und am Freitag, erste Stunde, standst du halt in der Schule und hast dir überlegt, was abends los ist.
Ja, genau, also sowas hätte, ich kenne auch, Studentenpartys finden donnerstags statt, als ich das hier, aber als 2018 gab es da nichts mehr. Ne? Es war eher so, dass die, die Studierenden selbst haben schon hier und da Partys gemacht in der Stadt, aber die haben sie dann mittwochs gemacht, weil donnerstags schon die meisten abends heimfahren. Mhm. Weil
sich den Stundenplan so gelegt haben, dass freitags nichts
ist. Genau, und am Wochenende ja. bleibt mir sowieso dann in Heilbronn. Ne? Also dieses Thema, diese Heimfahrerstadt. Und dann habe ich gesagt, nee, also kommt Leute, wir müssen das donnerstags machen, bleiben die Leute da. Wir müssen einfach mal anfangen, die Menschen wieder dahin zu erziehen, dass man auch donnerstags weggehen kann, ja, oder ein Angebot schaffen. Wie gesagt, das kam so mäßig an, aber war eigentlich auch, war ganz okay. Aber auch da kam halt dieses Corona-Ding und ich hatte dann verschiedene Kooperationen mit Studierenden, die auch so ein Kaffeeangebot nachmittags hier gemacht haben im Hof. Wie gesagt, das kam dann echt, also das ist auch wirklich so ein, das hat wirklich Corona kaputt gemacht. Mhm. Und auch die Strukturen unter den Studierenden selbst, in Heilbronn ist es so organisiert, dass die verschiedenen Studiengänge eigene Vereine haben, die die Partys veranstalten. Und durch Corona sind 2/3, ich würde mal sagen inzwischen 80% dieser Vereine inaktiv geworden. Mhm. Und diese Vereine machen keine Studentenpartys mehr. Und es wird wirklich gerade, ja, es wird schlimmer als besser. Also es gibt quasi keine, oder sehr wenig Studierende, die was machen wollen. Mhm. Aber auch wenig Studierende, die ein Angebot nutzen wollen. Das ist das große Problem, ne? Weil wir bieten schon Sachen an und die Zahlen sind einfach super rückläufig. Ja? Also die Leute, also die jungen Studierenden wollen offensichtlich nicht im Club feiern. Also ich sage jetzt nicht, dass sie nicht feiern wollen, aber sie wollen nicht im Club feiern. Mhm. Ist jetzt auch kein Problem von meinem Club, ja? Sondern es gibt ja auch keine Alternativen dann groß in der Stadt. Und selbst wenn die Studierenden selber Partys veranstalten, dann kommen nicht mehr ihre Kommilitonen. Also das ist wirklich eine Tendenz, die aktuell noch schlimmer wird als jetzt noch vor einem Jahr.
Und welche Formate, weil du gemeint hast, ein paar haben sich wieder berappelt und funktionieren ganz gut. Welche Formate sind es, was die Leute anziehen? Liegt es dann am Künstler, am Booking oder machen ich ja auch noch so lokale Kombos, irgendwie Abende, wie es früher im Mobilat war und die haben dann halt ein riesen Netzwerk und bringen deshalb den Laden irgendwie voll. Was?
Also Heilbronn ist das schon sehr besonders, was das Publikum angeht. Das war aber auch schon damals so. Die Formate hier im Club oder ich glaube in der ganzen Stadt funktionieren hauptsächlich über die Kollektive, die mobilisiert werden können. Das heißt, du hast halt irgendwo, du machst eine Party, nennt sich jetzt Techno-Rave, Hip-Hop-Party und du hast einfach ein Netzwerk an Leuten von deinem Dorf, weil wir sind ländlicher Raum und die bringen halt 10 Leute mit, 20 Leute mit und 50 Leute. Und so fühlt sich was und so bekommt eine Eventreihe einen Namen. Und wen du dann da als Künstler hinstellst, ist leider in der Stadt, in der Region, dann eher zweitrangig. Also wir haben schon, das hatte ich schon bei meiner eigenen Hip-Hop-Veranstaltung damals so. Ich habe damals namhafte DJs und Live-Künstler aus ganz Deutschland hergeholt. Ich würde behaupten, also 50, vielleicht auch 70% der Gäste, die an dem Abend da waren, und es war völlig überlaufen, wussten nicht, wer da ist. Die waren einfach nur da, weil sie wussten, ey, das ist Watchsport, da sind alle meine Leute da, das ist irgendwie was Cooles, da gehen wir hin. Ja? Mhm. Und so ist es heute noch immer, wenn wir namhafte elektronische DJs hier in Laden buchen, dann ist es in Heilbronn super schwierig. In anderen Großstädten, da würden die Leute wegen dem Namen kommen, in Heilbronn, also ja, in Heilbronn ist es schwierig, quasi genug Leute zu finden, die so weit in den Genres drin sind, dass sie sich wirklich von einem Namen ziehen lassen. Ja. Außer du hast wirklich die ganz, ganz großen Namen, ja, die hat dann entsprechend Geldkosten, ja. Also es funktioniert schon sehr viel hier in der Region oder bei uns im Club über die Netzwerke, die jemand mobilisieren kann.
Und wie groß sind die Szenen hier? Gibt es noch welche? Also so, ne, so damals bei uns, was weiß ich, also ja, es gab die Hip-Hopper, es gab die Mettler, es gab die Popper, mit, also es gab so viele Subkulturen und in der Subkultur, nennen wir Vespa fahren, gab es die Popper und die Crazy Crasher. Also so die, gibt es das noch? Wie nimmst du, bekommst du da noch was mit? Also auf jeden Fall eher als ich in der Theorie. Also weil Heilbronn hatte ja schon immer aktive Jugendkulturszenen.
Ja, ja.
Und wahrscheinlich auch noch in den 10er-Jahren, ne, mit euch, Neckarlust, dann die Hudefuck-Partyreihen und so weiter.
Ja, also, auf jeden Fall.
Und auch überregional dann halt sich vernetzt und einen Namen gemacht.
Ja, ja, definitiv. Und das, die hatten ja auch dann eigentlich alle als Anlaufstelle das Mobilat noch unter den Vorbesitzern, weil da die ganzen, ja, die ganzen Subkulturen ihren Platz bekommen hatten, um Partys zu veranstalten. Ja. Aber ich muss sagen, das hat sich doch auch leider gewandelt. Ich habe da, ich will jetzt da keiner Subkultur, keinem Genre zu nahe treten, aber wirklich relevant im Sinne von, da kommen noch ein paar Gäste in den Club. Also ein paar Gäste ist jetzt untertrieben, aber dass noch wirklich relevante Zahlen kommen, ist aktuell eigentlich nur noch im Bereich Techno. Mhm. Alle anderen Genre, die es da, oder Subkulturen, die es da gab, das heißt jetzt sowas wie Britpop, Indie Alternative, Drum and Bass, Dancehall, Reggae, Hip-Hop, Metal oder generell Rockmusik, Live-Musik, mobilisiert in Heilbronn nur noch eine kleine, eine überschaubare Menge an Menschen. Ja. Mhm. Und das kann man als Club, wir wollen es als Club weiterhin anbieten, weil das gehört für uns dazu. Ist ganz wichtig, aber um einen Club wirklich zu betreiben und am Leben halten zu können, sind diese ganzen Genres, die ganzen Subkulturen viel, viel zu klein geworden.
Mhm. Wie siehst du dann so die nächsten Jahre hier im Mobilat? Also gehen wir mal von aus, ich mach mal so, auch wenn der Peter jetzt gleich dreimal auf Holz geklopft, keine weitere Pandemie, keine weitere irgendwie Krise, die Leute vom Feiern abhält oder Clubs zum Schließen zwingt. Also wenn all das nicht käme so, wie willst du den Club weiterentwickeln? Wie soll er in 2, in 5 Jahren aussehen?
Also was ich jetzt natürlich gelernt habe, wenn was zu Ende geht, kommt was Neues. So, ne? Okay. Sei es im Leben oder im Club. Und wir haben diese Hip-Hop-Party-Reihe, habe ich selber ja eingestellt mit Corona, weil eben nimmer genügend Gäste kamen. Ja? Irgendwann mal ist eine Sache einfach durch und vorbei. Und momentan ist, wie gesagt, Techno wieder ganz, ganz groß bei jungen Menschen, und das ist ja dann auch völlig berechtigt. Und ich denke, wenn das vorbei ist, dann kommt wieder das Nächste. Also ich bin da dann schon optimistisch, dass sich neue Sachen entwickeln, dass sich neue Sachen wieder bilden. Wobei ich mich aktuell, oder wir uns schon fragen, was kommt jetzt nach diesem aktuellen Techno-Hype?
Mhm. KI-Musik.
Wer weiß, also wir setzen so ein bisschen auf Gitarre wieder, vielleicht kommt ja wieder Crunch zurück oder Punk-Sound, irgendwas, weil es muss ja, also wie gesagt, oder der Club als Ort, an dem Musik gehört wird, zum Feiern, zum Tanzen, zum Leute kennenlernen, ist vielleicht ein aussterbender Ort, mag auch sein, ja. Dann muss man natürlich nachdenken, was man mit so Räumlichkeiten macht. Ja, also wir machen ja auch schon andere Angebote, sei es jetzt Märkte oder Theater oder mehr im Bereich Live-Musik oder als Meet-Location dann auch für Firmen-Events oder für eine Hochzeit. Ne? Aber dass vielleicht der Musikclub an sich eventuell ein Modell ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ausstirbt, aber es ist auf jeden Fall gerade eine Tendenz da, dass es kleiner wird, definitiv. Mhm. Und da muss man dann halt eben drauf reagieren mit anderen Konzepten, wie man so Räume bespielen kann.
Mhm. Und du meintest, du bist optimistisch. Dieser Optimismus hängt da auch so ein bisschen, man weiß nicht, wie sich alles entwickelt, aber jetzt hat Heilbronn als Stadt ja nicht die schlimmsten Zukunftsperspektiven im Vergleich zu anderen Städten.
Ja.
Spielt es da auch mit eine Rolle rein, Wie nimmst du da die Entwicklung Heilbronns wahr? Auch wenn du die Studis noch nicht so sehr hier siehst.
Ja, also an sich finde ich die Entwicklung super spannend und interessant und gut. Und ich kenne ja diese Stadt seit ich denken kann. Und es tut dieser Stadt auf jeden Fall sehr gut, was passiert. Ob allerdings zukünftige IPAI-Mitarbeiter zu mir in den Club zum Feiern kommen, vielleicht bei einer Dayparty, ich weiß es nicht, auch ein neues Konzept, was wir übrigens machen, 20 bis 23 Uhr Partys für dann das etwas ältere Publikum, ist vielleicht so ein Zukunftsmodell. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ja, also wie gesagt, die Studierenden, die jungen Menschen, Studierende sind in der Regel jung, für die ist es gerade nicht ihr Favorite Spot to be in einem Club. Ja. Mhm. Aber ich lasse mich da gerne mitnehmen von der Entwicklung und von dem Wachstum in dieser Region und Stadt.
Dann würde ich zu entweder oder kommen.
Gerne.
Vinyl oder Streaming?
Inzwischen ganz klares Streaming. Ich hab zu Hause hunderte von Schallplatten, ein Regal voll, aber es ist einfach zu umständlich geworden. Mit den Dingern umziehen ist so ein Thema. Deswegen klar, Streaming.
Live-Konzerte oder DJ-Sets?
DJ-Sets.
WSP Entertainment oder Wortsport Lounge?
WSP Entertainment.
Lokale Talente fördern oder etablierte Künstler buchen?
Das geht nicht entweder oder. Das muss Hand in Hand passieren, auf jeden Fall.
Hip-Hop oder Techno?
Hip-Hop.
Open Air oder Indoor?
Indoor.
Spontane Jam-Sessions oder geplante Performances?
Ich bin Typ Planung. Ich bin für Geplantes.
Oldschool-Samples oder Autotune-Sounds?
Oh, das ist super schwierig. Ich kann mit beidem was anfangen.
Vinyl pressen oder direkt online veröffentlichen?
Ich habe ja vorhin Streaming gesagt, deswegen müsste ich jetzt auch online veröffentlichen sagen. Aber es hat schon mehr, wenn man... Also ich bin schon irgendwie noch ein Fan von Tonträgern, auch wenn es einfach aus der Zeit gefallen ist. Wir haben ganz viele Tonträger veröffentlicht bei WSP. Also wir haben Vinyl hauptsächlich verkauft. Vinyl und digital war mein Standbein. Deswegen in dem Fall, auch wenn es dort reinpasst, Vinyl.
Geschäftsführer oder kreativer Kopf?
Am Ende des Tages dann doch der Geschäftsführer. Und das Kreative leidet aber unter dem Geschäftsführer sein, auf jeden Fall.
Label oder Club?
Club.
Traditionelle Clubnächte oder experimentelle Musikabende?
Traditionelle Clubnächte, definitiv.
Künstlerische Freiheit oder kommerzieller Erfolg?
Ah, das will ich gar nicht entweder oder. Also man braucht für den kommerziellen Erfolg auch die künstlerische Freiheit. Habe ich gemerkt in meiner Labelzeit oder auch jetzt im Club. Das muss Hand in Hand gehen.
Und zum Abschluss, Altbauscharm oder moderne Clubatmosphäre?
Moderne Clubatmosphäre im Altbau.
Ed, herzlichen Dank, war spannend. Wir haben toi toi toi, dass da ein paar mehr Studenten und junge Leute den Weg hierher finden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so ein Club ist ein ganz guter Ort.
Sehe ich auch so. Danke für das Gespräch.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.